1938, also schon ein Jahr bevor der Krieg begann, hatten wir im Berliner Funkhaus die elektromagnetische Aufzeichnung. Das war weltweit sehr früh. Das bedeutete, man konnte ab 1938 Stereoaufnahmen machen. Und im Berliner Funkhaus, Masurenallee, passierte das also Jahr für Jahr, auch durch den Krieg durch. Gieseking, Karajan, ganz jung damals noch. Und am Kriegsende waren also ganze Stapel von Stereoaufnahmen da, alles Musik. Das heißt also, das Orchester war vorne, spielte wie immer. Ich hatte nur statt einem Mikrofon zwei. Und dadurch kam der Raum in die Klangabbildung. Es war aber eine reine Aufnahmestereophonie. Das heißt, genau das Gleiche passierte, als wenn ich es mono aufnehmen würde, aber wir konnten es, nicht wir, man konnte es stereo aufzeichnen. Erstes Kapitel. Übrigens konnte das niemand hören in Deutschland. Der Einzige, der Wiedergabe hatte, war Goebbels. Das Haus brannte 1945 und der Toningenieur Krüger, der ein fanatischer Stereomensch war, und deswegen nannten wir ihn immer Krüger rannte in das brennende Haus rein unter Einsatz seines Lebens, das muss man sich klar machen, und holte so und so viele Bänder raus. Den Rest nahmen die Russen mit. Und es dauerte viele Jahre, bis wir sie aus Moskau zurückkriegten. So, nach dem Kriege hatten wir was anderes zu tun, als Stereo zu machen, und begannen dann in den 60er Jahren mit der Wortstereophonie. Das ist was völlig anderes. Das ist keine Aufnahmestereophonie, sondern eine Ausdrucksstereophonie. Ich mache etwas mit dieser neuen akustischen Kraft. Das heißt, ich positioniere Mikrofone, ich arbeite mit Distanzen, mit Richtungen, konnte man vorher nicht. Und die Stereophonie kann ja folgende Dinge ganz phänomenal. Erstens Raumabbildung, zweitens Simultaneität von Schallquellen. Also wenn vieles gleichzeitig passiert, ist das nicht ein sich überlagernder Brei, sondern das ist differenziert zu hören. Und dann natürlich Richtung und Bewegung. Ich glaube, das war 65, 66, dass das losging. Und dieser ganze Prozess hatte zwei Schwierigkeiten, keine technischen, sondern mit Klang zu arbeiten, ist etwas außerordentlich Schweres. Wenn Sie vom Wort kommen, schreiben Sie immer einen Satz zuerst hin, aus dem das Ganze dann entsteht. Und jetzt sollen Sie plötzlich mit dem Klang anfangen. Ja, wie soll das gehen? Also ich weiß noch genau, dass wir in den ersten 3-4 Jahren das Wort immer weiter zurückdrängten und es zum Nebendarsteller sozusagen machten und die Hauptdarstellung in die akustische Sequenz zu arbeiten versuchten. Das sind die Entwicklungsschritte. Und 70 waren wir soweit, den ersten akustischen Film zu machen. Kein Schauspieler mehr, kein geschriebenes Wort, alles funktioniert aus der Originaltonaufnahme. Jetzt sind wir bei der Sendung. Eine Operation. Also ein visueller Vorgang. Wie kannst du das einem Publikum verständlich machen, wenn du das also nicht siehst, nur aus dem Zuhören? Es funktioniert auf drei Ebenen, das müssen Sie wissen. Das eine ist also der Operationsvorgang selbst, also eine Truppe von Spezialisten steht wie um ein Auto rum. Das ist ein Reparaturvorgang. Die horizontale, also das ist die operierte Person ist völlig abgedeckt bis auf dieses entblößte Operationsfeld. Und wenn man das nicht wie ein Auto nimmt, dann kann man auch nicht operieren. Wenn man weiß, es ist die eigene Oma, das geht ja nicht. Also es ist ein anonymer Prozess. Das ist der Punkt. Operationsteam. Die zweite Ebene ist, wir machen die operierte Person lebendig. Sie spricht vor der Operation, nach der Operation. Und je länger die Operation dauert, desto mehr identifizierst du die Operation mit diesem Menschen da. Das ist die Ebene 2. Und die Ebene 3 ist ein ganz schlichtes Aufnahmegerät, was die Ärzte während der Operation besprechen und das Operationsprotokoll machen. Und diese drei Ebenen werden ineinander geschaltet. Und die Sache ist verstehbar, ohne dass man sie sieht. Also 50 Minuten, 8.15 Uhr, Operationssaal 3, Hüftplastik. Bitte sehr.